Ganz kurz vor Weihnachten die Gedanken an Geschenke, Vorfreude, Sorge, an Begegnungen, was auch kommen mag. Lass uns nochmal aufstehen zum Gebet, dass Gott uns führt, dass wir ihn heute Morgen sehen und hören. Lieber Vater, wir danken dir für diese Erinnerung, dass wir einmal im Jahr das feiern können, dass du zu uns gekommen bist, dass du dich uns geschenkt hast, dass du gekommen bist und wie wir es auch gerade gesungen haben, dass du, der Herr, dem die Engel dienen, unser Knecht geworden bist. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen heute Morgen nimmst, dass du zu uns redest. Das ist deine Gemeinde, Jesus. Erbarme dich über uns. Sprich zu uns und schenk uns deine Gegenwart. Amen. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen, und das ist, glaube ich, völlig normal, immer wieder eine fast rhetorische Frage gehört in Briefen mit Spendenaufrufen, persönlichen Briefen. Worum geht es eigentlich bei Weihnachten? Und ich denke mal, jeder von uns, wir haben hier irgendwie so spontan irgendeine Antwort. Das war ja gerade schon auch am Anfang des Gottesdienstes, dass wir uns mal kurz spontan Gedanken machen sollten, was, ja, um was geht's, was kommen uns direkt für Gedanken. Kurt Tucholsky sagte mal, die meisten Menschen feiern Weihnachten, weil die meisten Menschen Weihnachten feiern. Und ehrlich gesagt geht mir das manchmal auch so. Es läuft einfach so, der Weihnachtstrubel Jahr für Jahr, es geht. Und dann erscheint es mir manchmal unwirklich, wenn ich dann aus den Medien höre, das Fest des Friedens, das Fest der Liebe, alles, was so schön sein soll. Und dann auf der anderen Seite, wenn wir dann so die Nachrichten aus der Welt hören, die Unsicherheit, die Kriegsfantasien, schreiende Ungerechtigkeit, oder einfach die unsagbaren Qualen, die Menschen, anderen Menschen oder auch Tieren zufügen. Vor unserer Haustür Gewalt, kaputte Ehen, kaputte Familien, Ungerechtigkeit, Süchte, extremer Materialismus, Sorgen, Überforderung. Und wir haben es ja nicht nur vor unserer Haustür, wir haben es auch in unserer Gemeinde. Da denke ich manchmal, wie passt das zusammen? Dieses Fest des Friedens, das Fest der Liebe. Und ich weiß es auch von Jugendlichen, von Kindern aus unserer Gemeinde, die sagen, ich weiß nicht so richtig, ob ich mich freue. Zu Hause ist vielleicht gerade mal Waffenstillstand oder sonst ist ein eisiger, bedrohlicher Luftzug, der durch die Familie weht. Worum geht es eigentlich bei Weihnachten? Der Engel sagt den Hirten, euch ist heute ein Retter geboren, Christus der Herr in der Stadt Davids. Ein Retter ist geboren. Und ich weiß nicht, wem von uns das so bewusst ist, zu sagen, ja, ich brauche einen Retter. Der Engel sagt es den Hirten, die Sterndeuter sehen es in den Sternen, ein Hoffnungsschimmer am Horizont, ein leuchtender Stern über dem Stall. Aber was hat das mit unserem Weihnachten heute zu tun? Gibt es noch heute Hoffnung und Erwartung statt Resignation und Lähmung von den ganzen Punkten, die ich eben aufgezählt habe? Ich will uns heute in einen Puzzleteil von dem Weihnachtsgeschehen hineinnehmen und ich glaube, dass wir an diesem Puzzleteil etwas erkennen werden, auch als Antwort auf die Frage, worum geht es bei Weihnachten. Das ist eine der bekanntesten Prophezeiungen zur Geburt von Jesus. Und wir lesen einen Text aus dem Buch des Propheten Micha. Der Prophet ist einer der sogenannten kleinen Propheten. Er war ein Zeitgenosse von dem großen und bekannten Propheten Jesaja vor ca. 2700 Jahren. Und wir haben ein kleines Buch im Alten Testament von ihm hinterlassen bekommen. Wenn wir dieses kleine Buch so lesen, ist der Micha einer, der spottet und verurteilt die Glückspropheten seiner Zeit, die immer nur von Wohlstand und Freude und Liebe erzählen. Er sagt von sich, ich hingegen, ich bin mit Kraft erfüllt durch den Geist des Herrn, mit Recht und Kraft, um Jakob seine Verbrechen zu zeigen und Israel seine Sünde. Er legt seinen Finger in die Wunde Und er ist ja wirklich ein Gerichtsprophet, der den Mund aufmacht und die nahende Katastrophe ankündigt. Er hat die Realität im Blick, was in seinem Volk los ist: Korruption, Unterdrückung, Ausbeutung. Das gehört so zu seinem Wortschatz auf jeder Seite. Und das Besondere an ihm ist, dass er ein Prophet war, der gehört wurde, weil es in der Regierung, in der Leiterschaft zu der Zeit gottesfürchtige Menschen gab, die das aufgenommen haben. Der fromme König Hiskia, der Gottes Ordnung im Volk Israel wieder hergestellt hat, reagierte auf Michas Warnungen. Und jetzt hier in Kapitel 5, was wir heute lesen, kündigt Micha Frieden an. Also es ist nicht nur Gericht, er kündigt auch schöne, gute Zeiten an. Und eben hier kündigt er jemand an, der Friede selbst ist, der Retter. Und wir lesen ein paar Verse zusammen aus Micha Kapitel 5. Ihr könnt hinter mir mitlesen oder eben auch in eurer Bibel. Du Bethlehem Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden, dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja, bis in die Urzeit. Er lässt sein Volk in die Hände seiner Feinde fallen, bis die ein Kind bekommen soll, geboren hat. Dann aber wird auch der Rest des Volkes zu den übrigen Israeliten zurückkehren. Er wird sich als Hirte um seine Herde kümmern und wird sie in der Kraft des Herrn und der Hoheit des Namens seines Gottes weiden. Zu dieser Zeit wird sein Volk sicher wohnen und er wird von allen Völkern der Erde hoch geehrt werden. Und er wird der Friede sein. Micha ist ein Prophet, das heißt, er ist der Mund Gottes. Und der Prophet nominiert Bethlehem bereits 700 Jahre vor dem ersten Weihnachten als Austragungsort für die Heilige Nacht. Hier soll der geboren werden, der Friede ist, der Shalom ist. Dass es noch so lange dauern würde, hat sich Micha wahrscheinlich nicht gedacht. Meistens hat Gott eine andere Zeitplanung als wir. Wir schauen uns noch einmal den Vers 1 an. Und drei Punkte habe ich jetzt den nächsten Predigtteil noch unterteilt in drei Punkte. Erster Punkt: Gott gefällt das Unbedeutende, und ich habe mal in Klammern geschrieben, für uns Menschen Unbedeutende oder auch das Alltägliche. Micha prophezeit über Bethlehem, und das war ja Titel der Predigt, die Frage, warum? Warum dieser kleine Ort Bethlehem? Bethlehem wird in der Bibel öfters erwähnt, und es gibt etwas, was Bethlehem besonders macht. Es war die Geburtsstadt des großen Königs David. Eine Frau namens Ruth, die ihrer Schwiegermutter folgte, nach Bethlehem wurde die Urgroßmutter von David, und so wuchs David in dieser Stadt auf. Aber Micha sagt: Bethlehem, du bist eigentlich zu klein. Du bist unbedeutend. Und auch etwas, was wir in der Bibel öfter lesen: Gott erwählt das Kleine, das Unbedeutende, das Verachtete. Micha sieht den Retter aus diesem kleinen Städtlein Bethlehem kommen, nicht aus dem Regierungspalast in Jerusalem. So die Sterndeuter, von denen lesen wir das ja auch, dass sie zuerst an den Königshof kommen, aber ihnen dann auf Nachfrage von den Schriftgelehrten mitgeteilt wird: Nein, es ist nicht Jerusalem, ihr müsst in Bethlehem suchen. In der Hütte oder Grotte im Stall von Bethlehem auf Heu und auf Stroh und eben nicht im Palast auf den weichen Betten beginnt die Geschichte des Königs des Universums. Und ich habe euch mal hier noch eine kleine Karte mitgebracht. Da seht ihr, wie nah Bethlehem an Jerusalem ist. Und ursprünglich kommt die Familie ja aus Nazareth, wo es auch nachher wieder hinging. Aber so war sie ganz nah dran. So wie David vom Hirtenjungen zum König erhoben wurde, so beginnt auch die Geschichte der Geburt Jesu ohne Prunk und ohne Pracht, mitten in den Widrigkeiten des Lebens. Und morgen werden wir hier auch Fortsetzung sehen oder das nochmal gespielt bekommen im Krippenspiel. Gott sucht das Niedrige, das Kleine, ja, auch das Alltägliche, und deswegen Bethlehem. Alles, unser Schlafen, Essen, Arbeit, Freizeit, in welchen Bereich wir Jesus hineinnehmen, er wird ihn erneuern, er wird es verändern zu einem gesegneten Bereich. Jesus ist nicht nur für besondere Zeiten da, nein, überall. Alles, da will Jesus mittendrin sein in dem ganz Normalen. Und wenn du an deinen Alltag denkst, an deine Alltagsarbeiten, ich kenne das manchmal, dass ich denke, das ist unbedeutend, das ist nicht so wirklich entscheidend, das ist vielleicht klein und unscheinbar, unbedeutend wie Bethlehem. Aber dort, in deinem, in meinem Alltag, will Jesus geboren werden. Dort will er wohnen. Dort sollen andere Menschen auch Jesus an mir sehen. Nicht am Sonntag, nicht an besonders heiligen Zeiten, sondern in meinem ganzen Leben und dann auch am Sonntag und in meinen besonderen Momenten. Und das ist, was Gott gefällt, was Jesus auch immer wieder lehrt, dass er uns ganz einnimmt, dass unser ganzes Leben ihm gehört und ihm, ja, wir es zu seiner Ehre leben. Nicht, wenn die anderen Frommen es hören, nein, wenn Gott es sieht, wenn nur dein Ehepartner es merkt. Dort, wo es keiner vermutet, wünscht sich Jesus bei dir zu sein. Wir singen in dem Lied, nichts hab ich zu bringen, alles Herr bist du. Haben eben noch gesungen, er äußert sich all seiner Gewalt, wird niedrig und gering, nimmt an sich eines Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Dinge. Wenn ich das begriffen habe, dass ich leere Hände habe, dass ich bedürftig bin, dass ich Jesus bitte, dass er meine Hände füllt, dass ich ihn brauche, dann bin ich an der richtigen Stelle. Dann gehe ich seinen Weg, dass ich sage, ich brauche etwas. Das ist die Demut, der Gegensatz zum Stolz, der Gott ins Angesicht sagt, ich brauche dich nicht. Und die Demut sagt Gott, ich brauche dich. Bitte hilfe mir und beschenke mich. Bethlehem war klein, Gott erwählt das Niedrige, das Unbedeutende, das Kleine. Zweiter Punkt, Gott hält Wort. Die Juden zur Zeit Jesu waren überzeugt, dass der Prophet Micha auf den verheißenen Retter hingewiesen hat. Micha prophezeit über Jesus und sehr präzise hat er diesen Geburtsort benannt. Aber er beschreibt auch Eigenschaften von Jesus und da schauen wir nochmal hier in den Vers 1. Herrscher über Israel, er ist ein Herrscher, er ist der Herrscher. Was in der Krippe begann, ich sagte schon ganz unscheinbar, ist zum Ursprung des größten Herrschers aller Zeiten geworden. Wir sind heute Morgen hier und beten Jesus an, beten zu ihm, singen Lieder für ihn, die auch schon teilweise ja, Jahrzehnte, Jahrhunderte alt sind. Und um den geht es hier, um diesen Herrscher. Jesus hat es bewiesen, dass er der Herr über Krankheit, Tod und Teufel ist. Gott hält Wort. Und so lesen wir, seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit, ja bis zurück in die Urzeit. Jesus sagt mal zu den Pharisäern und ärgert sie damit, ehe Abraham war, bin ich. Er sagt, ich bin schon da gewesen. Er sagt, ich bin Gott, ich bin über der Zeit. Willkommen zu Vers 2. Bevor das alles geschehen kann, bevor dieser Retter kommt, erwartet das Volk eine Katastrophe, eine Zerstörung. Plagen, Krieg und Krankheiten, die zur Vorbereitung dienen, dass die Sehnsucht auf den Messias wächst und zunimmt. Aber was sagt Micha im Namen Gottes weiter? Die Plagen, das Drama hat ein Ende, wenn die Schwangere ein Kind bekommen hat. Ich sagte schon, er ist Zeitgenosse Michas, Zeitgenosse Jesajas und auch Jesaja spricht ja von der Jungfrau, die schwanger wird. Und wir deuten das ja auf Maria, die den Retter und Herrscher Israels empfängt und gebiert. Und dann macht Micha einen Zeitsprung. Er sagt, die Plage kommt, die Zerstörung kommt und dann wird bis dahin, wo die Gebärende oder die Schwangere geboren hat. Und dann wird hier wohl eine endzeitliche Erweckung vorhergesagt, eine Umkehr Israels zu seinem Gott und dass dazu dieser Retter gekommen ist. Und dann beschreibt er ihn weiter in Vers 3. Ein starker Hirte, der mit starker Hand und eisernem Stab seine Herde zusammenhält. In der Kraft Gottes wird er es tun, in der Macht des Namens des Herrn seines Gottes. Und sein Herrschaftsbereich, auch was Besonderes, was wir hier lesen, wird sich über die ganze Erde erstrecken. Alle Völker werden ihn sehen. Er wird groß sein bis an die Enden der Erde. Wir kennen es von Paulus, jedes Knie wird sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Ungefähr 700 Jahre vorher hat Micha prophezeit. Er beschreibt Jesus als den ewigen Herrn der Herren. Mehr als 2700 Jahre später erinnern wir uns immer wieder daran. Was machen wir damit? Was nehmen wir mit aus dieser Prophezeiung? Vertrauen. Gott prophezeit, Gott kündigt an und Gott tut. Gott hält Wort. Das, was Gott gesagt hat, geht in Erfüllung. Und auch, das sagte ich ja schon, das gehört manchmal dazu, das gehörte auch bei Micha dazu, dass es manchmal länger dauert, als wir uns das wünschen. Wir haben hier eine von mehreren Vorhersagen, einen Puzzleteil, die zusammen ein sehr deutliches Bild geben, auch von dem, was wir nachher von Jesus im Neuen Testament lesen. Und ich hatte mal so eine besondere Begegnung, da sprach ich auch über Prophezeiung im Alten Testament auf den Messias. Und nachher kam jemand und sagte, diese Prophezeiung, das hat bei mir den Klick ausgelöst, dass das so genau vorhergesagt war und dann auch so eingetroffen ist. Da wusste ich danach, die Bibel hat recht und diesen Jesus gibt es wirklich. Und das ist nicht das Einzige. Wie gesagt, das war schön, dass ich das auch mal so persönlich erlebt habe, aber das erzählen mehrere Menschen, die in der Bibel lesen, die die Prophezeiungen lesen und dann merken, wow, das ist genau so eingetroffen. Gott hält Wort. Und damit kommen wir noch zu Vers 4 und zum letzten Punkt. Und wir lesen nur den ersten Teil. Er wird der Friede sein. Und er wird der Shalom sein, steht da. Und dieses Shalom, das wird auch öfter gesagt, das ist mehr als nur Waffenstillstand. Shalom, das heißt rundherum alles gut. Das ist ja nicht nur Frieden, das ist Harmonie, das ist Wohlstand, das ist das, was ich brauche, es ist da. Unser Retter steht für Frieden, er ist es selbst. Und nun kommen wir wieder so an den Anfang, nun kann man sich fragen, ja, Jesus ist gekommen, schon eine ganze Weile her. Aber wo ist der Friede? Was hat sich verändert? Hat sich die Welt irgendwie verändert? Und an vielen Stellen ist die Welt genauso dunkel wie vorher, weil sie keine Hoffnung, weil sie keinen Frieden hat. Träume und Wünsche nach einem ewigen Frieden, wie es sie ja schon öfter gab, sind mit dem nächsten Streit, mit dem nächsten Krieg wieder zerbrochen. Nun steht ja auch hier nicht, dass sofort überall alles, die ganze Welt Frieden hat, alles im Shalom ist, sondern dieser er wird Friede sein. Und wenn Jesus ist der Friede und er sagt, ich gebe euch Frieden, der anders ist als das, was die Welt gibt, geben kann. Also nicht ein lieber Friede, wo alles zugedeckelt wird, sondern wo die Wahrheit regiert. Und das ist dann eben wieder noch in ein Blick in eine Zeit, die uns noch bevorsteht, wo Jesus als Weltenrichter und Herrscher wiederkommen wird und wirklich alles gut machen wird, wo er mit starker Hand regieren wird und es Frieden geben wird. Das ist, was Micha prophezeit. Er, der Herr des Herrn, wird Friede sein. Er wird Shalom sein. Er wird der sein, wo alles gut ist. Bis dahin, bis diese Zeit kommt, haben wir das Geschenk, den Frieden persönlich zu kennen, mit ihm zu leben und auch andere Menschen in die Beziehung zu diesem Frieden zu bringen, ihnen davon zu erzählen, was wir persönlich erleben. Frieden ist nicht zuerst ein Gefühl, nicht eine weihnachtliche Stimmung, sondern Friede ist eine Person. Friede ist Jesus Christus. Und wenn diese Person in deinem Herzen wohnt, dann hast du sehr wohl manchmal ein Gefühl. Ich habe mich erinnert oder habe kurz nachgedacht, wo habe ich das erlebt. Als meine erste Ehe in die Brüche ging, hörte ich immer wieder einen Satz von Jesus, wie er mir sagte, lass los. Und das fiel mir nicht leicht. Ich habe immer wieder versucht, wieder zu holen. Aber als ich diesem Wort Jesu Folge leisten konnte, kam ein unbeschreiblicher Friede. mitten in dem Chaos, in dem Sturm, wo ich erlebt habe, ja, jetzt ist Jesus da, auch wenn rundherum es gar nicht nach Frieden aussieht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wie deine Situation ist, wenn du an Weihnachten denkst, ob du dich freust, ob du eher sagst, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Aber wenn du Jesus aufnimmst, wenn du ihn hast, dann hast du Frieden, wie jemand sagt, er ist der trotzdem Friede, auch wenn rundherum es gar nicht schön aussieht. Frieden, weil Jesus größer ist. Frieden, weil wir eine Perspektive haben, die unglaublich ist, dass dieser Jesus, unser Jesus, mal ja, von allen, die da sind, angebetet werden wird, dass er der Herr ist über die ganze Schöpfung. Und Bethlehem, weil Gott das Kleine, das Unbedeutende erwählt. Und das wünsche ich uns, dass Jesus in unserem Alltag geboren wird und da groß wird. Gott hält Wort, vertraue ihm, auch wenn es manchmal länger dauert. Jesus ist der Friede und kommt zu ihm. Das ist Hoffnung und Erwartung statt Resignation und Lähmung, wo ich manchmal, ja, die mich auch manchmal packen und was ich gut verstehen kann in diesen Tagen, die wir erleben. Er ist mein Frieden und ich wünsche uns für diese Feiertage, dass Jesus unser Friede wird, mittendrin im Kleinen und Alltäglichen. Amen.